Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen, nur dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on Fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Paxtraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment, Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte.
Herzlich willkommen beim Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe heute einen Gast, mit dem ich schon vor mehr als einem Jahr darüber gesprochen habe, dass wir eigentlich mal einen Podcast aufnehmen sollten. Und dann gab es immer Gründe, das nicht zu tun. Lange Zeit bei ihm, weil immer wieder noch neue Dinge gemacht worden sind. Dann eine Zeit lang bei mir. Und heute sind wir endlich mal zusammen. Herzlich willkommen, Uli Spankowski.
Ja, hallo André. Ich freue mich, dass es endlich mal klappt bei uns zwei. Ja, ist richtig, richtig schön. Habe mich schon lange drauf gefreut, ja.
Ich meine, immerhin sprechen wir hin und wieder, aber im Podcast haben wir das noch nie gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr schon mal bei uns im Podcast wart, einer von euch. Ich glaube nicht. Ihr habt ja letztes Jahr, glaube ich, auch ein Fintech des Jahres Award bei uns gewonnen oder vorletztes Jahr. Da habe ich mich damals sehr drüber gefreut. Und aber vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz oder vielleicht sagst du mal ganz kurz deinen Namen, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Der eine oder andere weiß natürlich jetzt, wer du bist und was du tust, aber vielleicht sagst du nochmal ganz kurz den Menschen, die dich noch nicht kennen sollten, was du machst und warum du überhaupt hier bist.
Ja, sehr gern. Ich bin Uli Spankowski. Ich bin an der Börse Stuttgart Digital und bei der Börse Stuttgart Gruppe für die ganzen Digitalthemen zuständig. Ich bin dort sozusagen der Chief Digital Officer. Wir sind relativ früh gestartet, 2017, 2018, mit dem Thema Kryptowährungen und haben Kryptowährungen für den Massenmarkt mit der Bison-App verfügbar gemacht und haben seitdem mehr und mehr dieses Thema Kryptowährungen, digitale Assets, Blockchain ausgebaut, zuerst auf der Retail-Seite, jetzt die letzten Jahre auch verstärkt auf der institutionellen Seite. Alles, was man sich im Bereich vorstellt, liegt in meinem Verantwortungsbereich und ja, das sind so die Hauptthemen, die ich an der Börse Stuttgart verantworte.
Und ich sag mal vielleicht ganz kurz nochmal ein, zwei Sätze zur Börse Stuttgart. Also warum macht eine Börse Stuttgart das und wie groß ist die Börse Stuttgart? Also viele kennen natürlich die deutsche Börse, ne? Also in Frankfurt und der eine oder andere wird schon mal gehört haben, dass es auch noch regionale Börsen gibt. Also vielleicht auch dadurch, dass der eine oder andere Neo-Broker ja auch über so eine regionale Börsen was macht. Was macht die Börse Stuttgart und wofür steht die und warum seid ihr so da reingegangen?
Ich glaube, eins ist vielleicht vorab schon mal wichtig zu sagen, die Börse Stuttgart ist schon lange keine regionale Börse mehr. Wir sind ein europäischer Player. Wir sind die sechstgrößte Börsengruppe in Europa und haben verschiedene Standbeine und Bereiche über die letzten 20, 25 Jahre aufgebaut. Sehr groß geworden ist die Gruppe Börse Stuttgart mit dem Geschäft um verbriefte Derivate. Hat dann angefangen, im europäischen Ausland Akquisitionen zu tätigen. Die zweitgrößte schwedische Börse gehört zur Börsengruppe Stuttgart. Die zweitgrößte Schweizer Börse gehört zur Börsengruppe Stuttgart. Und so sind wir mittlerweile auf knapp über 700 Mitarbeiter angewachsen. Und seit 2017 kam eben mit der Akquisition damals meiner Firma der Digitalteil mit dazu. Die Börse Stuttgart ist ein extrem innovatives Unternehmen, die sehr zukunftsorientiert auch langfristig strategisch denkt und sich überlegt, was kann den Finanzmarkt in der Zukunft anders aussehen lassen und wie müssen wir uns schon heute positionieren, um da ein relevanter Teil zu sein? Ich glaube, die Strategie ging total auf, als ich damals zur Börse Stuttgart 2017 dann bin, waren wir, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte der Mitarbeiter und haben in den letzten Jahren wirklich signifikant das Geschäft aus- und aufgebaut. Die Umsätze haben sich fast verdoppelt in der Zeit und wir sind mittlerweile eben, und das ist mir und glaube ich auch anderen an der Börse Stuttgart sehr wichtig, wir sind regional verankert, aber definitiv keine Regionalbörse mehr.
Bräuchte die Börse Stuttgart einen neuen Namen?
Ja, das ist tatsächlich haben wir uns das auch öfter mal diskutiert und besprochen, ob das der richtige Name ist, aber gleichzeitig hast du natürlich die Verwurzelung vor Ort und im Namen drin hast du das einfach und ich glaube, der Name hat sich jetzt auch etabliert. Interessanterweise ist der Brand Börse Stuttgart Group mittlerweile auch im Ausland ein Begriff. Also das wundert mich dann immer, also dass ich glaube in Deutschland uns, oder dass wir da sehr bekannt sind, dass uns so viele Leute kennen, ist glaube ich klar. Aber auch wenn ich nach Italien, Frankreich oder nach Spanien gehe, ist der Brand Börse Stuttgart Group mittlerweile bekannt. Unter anderem natürlich auch, weil wir auf der Digitalseite hier eine extreme Vorreiterrolle eingenommen haben. Also von den klassischen Börsengruppen sind wir weltweit die Börsengruppe mit dem größten Krypto- und Digitalgeschäft. Ich meine jetzt nicht die Startups, die es da gibt, wie oder auch eine Coinbase, die das ja nativ aus der Kryptoseite heraustreiben. Wir sind ja wirklich ein klassischer Finanzdienstleister, der in den Bereich gegangen ist. Und da sind wir mittlerweile schon auch europäisch bekannt. Das geht bis in die Emirate oder auch in die USA. Also ich muss tatsächlich jedes Jahr weniger erklären, dass die Börse Stuttgart hier den Brand hat. Stuttgart ist im Namen auch für andere tolle Marken wie Porsche, Mercedes und Bosch bekannt.
Ja, das stimmt schon. Da hast du recht. Also irgendwo steht es ja auch für eine gewisse Bodenständigkeit und gleichzeitig auch Innovationsfreude. Das ist ja ganz lustig immer, dass das Schwabenland so ein bisschen für beides irgendwie stehen kann. Uli, aber ich glaube, wir wollen heute weniger über die Börse Stuttgart, aber trotzdem fand ich es wichtig, den Kontext herzustellen, sprechen, sondern mehr über das, was du gerade schon sagtest, dass du 2017 in die Börse Stuttgart reingekommen bist mit der Akquisition deiner Firma und du für den Digitalpart stehst. Und ich glaube, das, wofür du stehst, ist, glaube ich, BSDex und Bison auch als weitere Marke. Ne? Vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen, was ihr da tut und was ihr da aufgebaut habt. Du hast es gerade schon angedeutet, Digital Assets, seid ihr losgelaufen damals, habt da auch eine Brand aufgebaut, aber vielleicht da nochmal ein bisschen was zum Hintergrund und da vielleicht auch so, was ihr seid, also vielleicht auch so ein bisschen auf so einer regulatorischen Ebene, damit man halt auch versteht, welche Assets da sozusagen bei euch auch genutzt werden können im Hintergrund.
Ja, ist jetzt immer der schmale Grat, nicht zu sehr abzudriften in diese regulatorisch-fachliche Ebene, dass auch die Leute das noch da auch noch zuhören wollen. Aber ich versuche es mal gerne. Also gestartet sind wir tatsächlich mit der Idee, dass Kryptowährung was super Spannendes als Investmentklasse ist und dass eigentlich das Hauptproblem ist, dass du keine einfache Zugänge zu diesen Kryptowährungen hast, was hauptsächlich an der komplexen, sagen wir mal, technischen Seite bei der Verwahrung liegt. Also wie not your keys, not your coins, du kennst das. So, wenn ich die aber selber verwahren möchte, dann muss ich relativ viel Aufwand betreiben, das zu tun. Also haben wir gesagt, wir brauchen ein Angebot, das den Kunden es super einfach ermöglicht, an diese Kryptowährungen ranzukommen und gleichzeitig die Kunden aber immer die Möglichkeit haben, dass sie entweder sagen, das könnt ihr treuhänderisch bei der Börse Stuttgart verwahren lassen oder ihr könnt es auf eure eigenen Wallets abziehen. Ja? So haben wir mit Bison angefangen. Das ist sozusagen ein Krypto-Broker. Wir haben mit Krypto-Brokerage gestartet und in welchem Kontext wir das machen. Also das läuft mit der EUVAX AG der Börse Stuttgart, also Eigenhandelslizenz. Wir haben selber die Verwahrgesellschaft aufgebaut, die Börse Stuttgart Digital Custody, haben hier die entsprechende Verwahrlizenz von der BaFin, also dass wir Krypto und digitale Assets verwahren können. Und haben dann gesagt, naja, ein Broker, der Kryptowährungen an den Kunden verkauft, der deckt sich ja dann auch an verschiedenen Marktplätzen ein Und es macht doch am allermeisten Sinn, wenn wir selber auch noch diese Börse, ja, also diese Kryptobörse mit aufbauen. Und so ist die Börse Stuttgart Digital Exchange entstanden, die anfänglich gesehen auch ein Retail-Angebot war, wir jetzt aber strategisch Stück für Stück eigentlich da übergegangen sind, dieses Angebot hauptsächlich für institutionelles Geschäft aufzubauen und zu nutzen. Ja, da gibt es immer noch Retail und Retail-Flow drauf und da können sich auch noch Retailer anmelden, aber das steht eigentlich nicht mehr im Fokus, sondern das geht so Stück für Stück in die institutionelle Richtung. Ja.
Aber ganz kurz, Bison nutzt aber die BSDEX im Hintergrund, ja?
Bison nutzt die BSDEX im Hintergrund als Liquiditätsvenue sozusagen, um sich selber dann Liquidität zu beschaffen, nutzt aber auch weltweit andere große Liquidity-Venues, um sich da mit Liquidität eben einzudecken. Und angefangen haben wir mit relativ überschaubaren Rahmen von Kryptowährungen. Wir sind mittlerweile aber auch bei knapp 30 und werden hier auch kontinuierlich weitere Coins hinzufügen. Vielleicht im Unterschied zu anderen Plätzen sind wir jetzt nicht der Platz, wo du dann 5, 6, keine Ahnung, wie viel hunderte Coins handeln kannst.
Aber ganz kurz, ist das relevant, Uli? Also ich meine, du sagst gerade irgendwie, ihr habt jetzt schon mehrere, wie viel waren das irgendwie, mehrere 70, 80 oder wie viel Coins sind es? Sagtest du gerade?
Nee, wir haben jetzt so um die 30 rum.
Okay. Jetzt mal nächstes. Aber ist das wirklich relevant? Weil ich meine, wahrscheinlich hast du doch hier irgendwie auch so eine typische, die ersten 10 machen wahrscheinlich 90% oder 95%, oder?
Absolut. Also die großen Coins, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, also wie du sagst, die Top 10 machen 90% des Umsatzes aus. Nichtsdestotrotz, und das merkst du jetzt gerade in so einer Phase, wo dann wieder der Krypto-Hype, Krypto-FOMO losgeht, hast du natürlich auch Kunden, die gar nicht so sehr sich für die, also was steht hinter diesen Kryptowährungen und wofür sind sie eigentlich gemacht, drüber nachdenken, sondern einfach nur, wie kann ich schnell in irgendwas investieren, was mir dann Faktor 10 an Rendite rausgibt. Also hochriskante Geschäfte und da sind halt so sehr kleine Nebencoins, die entweder hochkommen oder nicht hochkommen, spannend, aber das ist natürlich ein unglaublich großes Risiko und was wir sehen bei uns, da wir mit der Börse Stuttgart im Hintergrund das Angebot geschaffen haben, dass dieses Vertrauen und die Sicherheit wichtig ist, wir haben sehr viele Investoren, die eigentlich sagen so, nee, ich trade die großen Coins, unser Klientel ist eigentlich auch tick älter wahrscheinlich als auf anderen Plätzen bei Wettbewerbern, keine Ahnung, Coinbase, Bitpanda, Kraken oder so, das sind teilweise auch denke ich mal, jüngere. Unser Altersschnitt von der Kernzielgruppe ist so 40, also Ende 30 bis 65 aufwärts. Älteste Kunde war 90. Und das sind halt natürlich, je älter die Kunden werden, auch Kunden, die größere Portfolios haben und größere Investitionsvolumina tätigen. Mhm. Und da ist eben diese Sicherheit mit der Börse Stuttgart wichtig.
Und wie viele Leute sind da heute drauf? Kannst du da was zu sagen? Also wie viele Kunden hast du?
Also wir schrammen schon knapp an der 900.000er Marke. Wir sind so bei 870.000 Nutzern. Und ich schätze mal, wenn es jetzt so weitergeht mit dem Kryptomarkt und dem Umfeld und natürlich der Berichterstattung, das treibt natürlich sehr viele Neukunden jetzt gerade rein.
Wie also gewinnst du deinen Kunden, Uli? Ist es eine Frage von Direct Marketing? Also machst du wirklich B2C-Marketing oder wie gewinnst du deine Kunden?
Ja, tatsächlich über alle möglichen Kanäle, die man sich so im regulären Marketing vorstellen kann. Also klar, Performance-Marketing, Affiliates, dann über Brand. Und was bei uns eine Riesenrolle spielt, ist natürlich auch tatsächlich über die Börse Stuttgart kommt halt sehr viel organisch auch rein. Die Börse Stuttgart, ich hatte es vorher angesprochen, ist eine Börse, die sehr viel verbriefte Derivate im Kerngeschäft hat. Verbriefte Derivate sind ein Retail-Produkt, ein Produkt, das Retail-Anleger gerne kaufen, also mit Hebeln. Und dadurch kennen die Börse Stuttgart sehr viele Leute, die sich mit Trading beschäftigen, und über die Börse Stuttgart kommen dann auch nochmal viele Kunden mit rein. Aber da wir jetzt schon 5-6 Jahre dabei sind, sind wir da auch bekannt. Also sind es eben die klassischen Marketingkanäle über Affiliates und Performance und Referral. Also Kunden empfehlen uns extrem gerne an andere Kunden, die es noch nicht sind, oder an andere Freunde, die es noch nicht sind, werben sozusagen, was einfach sicher und stabil ist.
Vor ein paar Jahren war ja Nuri sozusagen so hochgehypt in Deutschland, ne? Und war so als Fintech wahrscheinlich sogar fast mal ein bisschen bekannter als ihr, wahrscheinlich gar nicht unbedingt viel früher gestartet, aber die waren ja dann irgendwie relativ bekannt. Habt ihr damals davon profitieren können, von der Pleite von Nuri? Oder war das eher für die gesamte Branche scheiße?
Also ich sag's, genau, also so musst du es eigentlich sehen. Der Markt, in dem wir uns bewegen, ist natürlich ein Markt, wo es Wettbewerb gibt. Gleichzeitig, also Wettbewerb finde ich einmal spannend, weil man muss sich dann mal klar werden, wie kann ich mich vom Wettbewerb abgrenzen, unterscheiden, wie kann ich gewinnen, ja, was muss ich tun, um den Kunde zu kriegen. Das fördert ja Innovation und Produktentwicklung, was schön ist. Gleichzeitig sind wir in einem Markt, der strukturell im Wachstum ist. Also der Kryptomarkt und die Kryptoadaption ist jetzt nicht angekommen. Wir sind bei 99%. Jeder hat irgendwie 2 Bitcoin bei sich rumliegen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Markt, der wächst jedes Jahr um 10 oder 20%. Insofern ist es aus einer Marktperspektive eigentlich sehr schade, dass in die Insolvenz gegangen ist. Es war nachvollziehbar, dass sie das halt tun, weil sie ja, glaube ich, auch sich damals mit der Thematik um Celsius, wo sie ja die Angebote von Celsius auch vertrieben haben, das war schon hochriskant, und ich glaube, das war auch reputativ nicht ideal. Da haben sicherlich noch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Für den Markt fand ich sehr schade, dass die Nuri in die Insolvenz gegangen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch wie von einer FTX-Pleite profitiert, denn Kunden, die eben sehen, mein Anbieter schafft es nicht mehr, ich muss mir einen neuen suchen, die überlegen sich natürlich zweimal, ob sie jetzt zum nächsten, soll ich das sagen, Fintech gehen oder ob sie sagen, ich brauche einen soliden Anbieter, ich möchte jemanden haben, der die nächsten 50 Jahre auch noch da ist. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das eben die Börse Stuttgart ist, ist aus der Perspektive für den Kunden eben größer. Und insofern haben wir schon stark profitiert. Die Anleger überlegen sich dann wirklich auch, was spielt denn für mich eine Rolle, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich die 400 Coins? Brauche ich irgendwie den DeFi-Zugang? Was brauche ich wirklich? Was möchte ich tun? Und wie viel ist mir Sicherheit wert? Wie viel ist mir ein solides Setup, ein regulatorisches Setup in Deutschland wert? Also gerade im Fall von FTX. Und das hat uns schon sehr viele Kunden, die vielleicht vorher nicht, die auch im Kryptobereich waren, aber nicht unsere Kunden waren, dann reingespült, ja.
Lass mal ein bisschen bei dem Produkt bleiben und auch bei der Positionierung bleiben, weil das war ja, also ich will gar nicht lange über Nuri reden, aber wenn ich mich daran erinnere, haben die damals versucht, sich so als Neobank zu positionieren. Und ja, ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Thema Neobanking, also wenn wir mal die N26 und eine Revolut oder sowas mal betrachten, so die am Anfang gekommen sind, dann kamen die Neo Broker mit der Trade, mit der Scalable, und dann kam sowas wie ihr, ne? Also sowas wie Bison, die aus der Krypto-Ecke kommen. Irgendwie bewegen die sich ja alle aufeinander zu. Also sowohl von den Dienstleistungen, als auch so von dem, was du natürlich da auf der Produkt-, auf der Feature-Seite hast. Wo positionierst du euch? Also ihr habt, glaube ich, bisher keine Karte rausgebracht, also sowas wie es Nuri damals gemacht hat, ne? Und ich glaube, ihr habt auch kein Konto oder sowas, sondern ihr habt wirklich nur Verrechnungskonto, wahrscheinlich einfach nur als das, was ihr braucht, um KYC oder beziehungsweise geldwäschekonform den Kram zu machen. Aber wo positionierst du euch? Also also wer ist so für dich wichtigste Wettbewerb?
Ja, also tatsächlich sind es die großen anderen Krypto-Broker, die eben auch in dem Bereich unterwegs sind. Wir haben ja auch neben den Kryptowerten dann auch noch Wertpapiere hinzugenommen. Auf Kundenwunsch war das eben, die Kunden gesagt haben, ja, eigentlich würden wir gerne auch neben den Kryptowerten auch Wertpapier handeln.
So, aber da auch Thema One Wallet, ja, also One Wallet für klassische und digitale, genau, Assets.
Aber das haben wir wirklich aufgrund des der Kundennachfrage halt gemacht und nicht, weil wir jetzt sagen, wir müssen dieser One-Stop-Shop sein. Wir sind Digital First und Crypto First, und das ist auch der Bereich, in dem wir uns weiter bewegen und den wir weiter ausbauen. Wir fokussieren uns schon sehr stark drauf, weiter Features und Möglichkeiten im Trading zu bieten auf Kryptowährungen und digitale Assets. Staking haben wir jetzt noch hinzugefügt, dass die Coins, die Kunden bei uns handeln können, die stakeable sind, auch der Kunde da dann eben das bei uns machen kann.
Vielleicht für die Newbies in der Runde ganz kurz zwei Sätze sagen, was Staking ist. Also, weil wir werden nicht jeden Crypto-Native hier haben, sondern ja. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das Angebot da ist und was da getan wird.
Mache ich sofort. Aber so, um die Frage von dir abzuschließen, also der Fokus ist ganz klar digital, Krypto, alles, was im Bereich Kryptohandel, Kryptoverwahrung und Dienstleistungen in diesen Bereichen, die es eben gibt, dort werden wir uns positionieren und auch unseren Fokus haben. Und wir sind eben nicht die, bei denen du die Zinsen kriegen kannst oder dann noch irgendwie ein Konto oder noch irgendwelche sonstigen Bankdienstleistungen wie Karte machen kannst. Das ist Focus Dilution für uns. Wir fokussieren uns auf den Handel und auf die Verwahrung von Kryptowährungen. Und Staking ist beispielsweise eine super spannende Zusatzdienstleistung, wie du passives Einkommen generieren kannst. Wenn du jetzt sowieso glaubst, irgendwie, du hast ein stakeable Coin, wie Ether, und du sagst, ich glaube an diese Kryptowährung, ich glaube an das Protokoll und was man damit machen kann, und ich habe jetzt nicht vor, irgendwie jeden Tag rein und raus zu gehen, zu kaufen und zu verkaufen, sondern ich kaufe mir die und lasse sie da liegen, dann kannst du diese Ether staken. Und das ist, also es gibt von den Blockchain-Protokollen eigentlich zwei große Typen. Das ist das Proof-of-Work-Protokoll, das ist so wie Bitcoin funktioniert, ne? mit einem Algorithmus sozusagen ein Rätsel gelöst werden muss, wofür dann das Rätsel errechnet werden muss. Und dann hast du die andere Blockchain-Variante, das ist der Proof of Stake. Das kann man sich so vorstellen, das funktioniert dann eher wie in so einer Art Hauptversammlung, dass es eben Leute gibt, die an dem Netzwerk mitmachen und partizipieren. Jeder kann seine Stakes, also seine Ether, die er hat, dem Netzwerk zur Netzwerkstabilität zur Verfügung stellen. Und wenn er das tut, dann wird das Netzwerk stabiler, es wird größer, es wird breiter, und dafür bekommst du dann ein Reward.
Was ist denn das Risiko?
Kannst du das grob vorstellen? Komme ich gleich dazu. Du kannst dir das grob vorstellen wie Zins, den du sozusagen bekommst, und genau wie beim Zins du ein Zinsrisiko hast, hast du beim Staking ein Risiko, und das hängt wieder von Blockchain zu Blockchain ab. Bei Ether ist es beispielsweise das Slashing-Risiko. Um zu staken, musst du, wenn du das privat tun würdest, mindestens 32 Ether haben und muss dann einen Validator betreiben. So, das machen natürlich die wenigsten selbst, weil es a, technisch sehr aufwendig ist und viele auch keine 32 Ether am Start haben. Deswegen haben wir die Infrastruktur gebaut, dass du das quasi schon mit 10 Euro in Ether schon machen kannst und kannst die dann staken. Das Risiko ist, wenn dieser Validator, der sozusagen die ETH nimmt für die Netzwerkstabilität, dass in den Smart Contracts bestimmte Fehler drin sein können, dass versucht wird, gegen das Netzwerk eine Attacke zu fahren. Also das würden wir nicht machen, aber dafür gibt es einen Bestrafungsmechanismus. Und dieser Bestrafungsmechanismus ist das sogenannte Slashing. Und jetzt ist es eben nicht so, dass auf das Ether-Netzwerk jeden Tag irgendwie Tausende von Attacken gefahren werden, sondern tatsächlich gibt es da auch menschliche Fehler, die passieren beispielsweise bei der Herstellung von Smart Contracts, die dann in dem Bereich des Stakings aufgesetzt werden. Dann denkt das System, dass hier irgendwas nicht richtig läuft und du dich nicht konform verhältst, so wie das Netzwerk das vorschreibt, und dann bist du bestraft. Und bestrafen bedeutet Slashing. Dann werden dir entweder die Rewards, die du bekommen solltest, einbehalten oder im schlimmsten Fall deine Ether. So, dass das bei uns nicht passiert, haben wir wirklich intensiv in diese Infrastruktur rein investiert und natürlich mit Audits gearbeitet, dass wir diese Smart Contract Risks nicht haben. Und zusätzlich, falls sowas trotzdem passieren sollte, haben wir mit der Münchner Rück, so eine sehr bekannte große globale Rückversicherung, eine eigene Slashing-Versicherung entworfen. Also die hat wirklich die Münchner Rück auch tatsächlich mit uns gebaut und das Risiko, dass wir ein Slashing-Event haben, was extrem selten so oder so ist, das ist dann noch zusätzlich über die Münchner Rück abgesichert bei uns. Und somit hast du dieses Risiko eben im Staking bei Bison. Ja. Anderswo hast du das. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie du staken kannst, beispielsweise über so Liquid Staking Tokens. Da kriegst du dann einen Token und auf den Token ist wieder mit Smart Contracts werden Auszahlungen getriggert und du kannst diese Tokens auch sofort verfügbar machen. Du hast aber dann Ausgaberisiko von der Partei, die diese Token eben emittiert. Das hast du beim nativen Staking in Ether nicht. Was auch ganz wichtig ist, wenn jetzt vielleicht viele Leute hier zuhören, die noch nie was von Staking gehört haben. Staking heißt nicht, wirklich heißt nicht, dass ich diese Coins an andere verleihe. Diese Coins sind die Coins des Kunden, die sind treuhänderisch in der Verwahrung für den Kunden verwahrt und bleiben auch in dieser Verwahrung. Die gehen nirgendwo anders hin. Die bleiben in der Verwahrung, werden gestaked. Das zweite Risiko,
muss ich sie aber auf jeden Fall bei euch verwahren und kann sie nicht bei mir selber verwahren.
Richtig.
Ne? Das muss ich
schon. Da kannst du, genau, das. Die musst du bei uns verwahren, sonst müsstest du alles, was wir aufgebaut haben, eben selber privat für dich aufbauen. Dann ist ja die Frage, ob die Münchner Rück mit dir auch eine Versicherung macht. also das machen die tendenziell eher nicht Privatmenschen.
Nein, nur die Volksfürsorge um die Ecke.
Genau, die kannst du mal versuchen, mit denen zu reden.
Gibt's nicht mehr.
Nee, aber ein anderes Risiko, das du auch noch hast, ist, dass Blockchain-abhängig, protokollabhängig bestimmte Zeiten hast. Wenn du stakest, dann sind diese Token erstmal für einen bestimmten Zeitraum, der vom Protokoll vorgegeben wird, gelockt. Aktuell sind es 10 Tage. Das heißt, du gibst das in das Staking rein. Das ist so ähnlich, wie wenn du ein Termingeld hast bei der Bank oder dass du ein Tagesgeldkonto, dann gibt es ja auch irgendwie kannst du ja sagen, ich möchte, dass ihr mit meinem Geld arbeiten könnt für 3, 6, 12 Monate. In der Zeit kommst du nicht an das Geld ran, aber dafür kriegst du tendenziell einen höheren Zins. Und so ähnlich ist das eben bei Ethereum auch. Das heißt, aktuell ist es irgendwie 10 Tage, diese Endstaking-Phase, wo du dann warten musst, sobald du endstakest, dauert es 10 Tage, dann hast du die Assets wieder zur Verfügung, kannst du dir selber auszahlen oder kannst die verkaufen. Ja. Mhm.
So wie du
so hast
sagst,
du halt eine super spannende Möglichkeit.
Mhm. So wie du es gerade sagst, gibt es ja eigentlich gar keine großen Gründe für Menschen, ihre Ethereums, wenn sie welche haben, ihre ETHs, nicht zu staken. Oder würdest du sagen, 100% würde ich niemals da reingeben?
Das ist total abhängig von der Person und was für ein Risiko, für eine Risikoeinschätzung sie hat. Wenn du natürlich sagst, not your keys, not your coins, ich muss meine eigene Staking-Lösung aufbauen,
eh
nur dann weiß
ich,
dann geht's eh nicht. So, ja. Also der erste Schritt, den du hast, ist, du musst der Verwahrgesellschaft, also der bei uns in dem Fall der Börse Stuttgart Digital Custody, Teil der Gruppe Börse Stuttgart, der musst du natürlich erstmal vertrauen und sagen, nee, die machen das richtig. So, das ist das Erste. Wichtig ist aber auch, dass wenn du die Coins da reingibst, die in der Treuhandverwahrung sind, das heißt, das hat in einem Insolvenzfall überhaupt keine Auswirkung für dich. Diese Coins, selbst in einem aus meiner Sicht extrem unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz, wäre nie von dieser Insolvenz betroffen, dann ist es eine treuhänderische Verwahrung in einem Treuhandkonto. So, und wenn du natürlich sagst, ich glaube an diese Coin, ich bin okay mit der Verwahrung, dann ich glaube langfristig an die Entwicklung dieses Coins. Warum sollst du dann nicht 100% dann in Staking geben? Ja.
Verstanden.
Und wir außer du sagst natürlich.
Und wir machen natürlich keine Anlageberatung hier, ne, sondern jeder muss selber entscheiden.
Das ist aber keine absolut keine Anlageberatung, aber wenn du sagst, ich glaube langfristig an diese Coin und jetzt ganz wichtig, ich habe auch keinen Liquiditäts- Need. Also muss jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit an diese Coins rankommen und die verkaufen. Dann, ja, also dann, ja. Und ich möchte sie auch nicht ausgezahlt haben auf mein eigenes Wallet sofort. Ja. Dann why not?
Uli, bevor wir gleich noch tiefer auch mal in die Zahlen und sowas versuchen reinzugucken, vielleicht noch ganz kurz ein so ein Thema, was ja auch aus den Neo-Brokern so ein bisschen rauskommt und auch vielleicht auch sehr deutsch ist. Wie wichtig sind denn sowas wie Sparpläne für euch?
Ja, es ist unglaublich stark gewachsen die letzten 2 Jahre. Also wir haben relativ früh mit den Sparplänen angefangen, ich glaube vor 2 Jahren gab es die bei uns schon und wir haben mittlerweile fast 500.000 Sparpläne bei uns laufen.
Von also den knapp 900, also das heißt 500.000 ja, von
das
den
kann
knapp
auch so sein, dass es kann auch sein, dass ein Kunde mehrere Sparpläne natürlich anlegt, je Coin beispielsweise. Also dass ein Kunde sagt, ich möchte einen Sparplan für Bitcoin, Sparplan für Ethereum, Sparplan für Litecoin, Ripple, whatever. Okay. Also du
das
kannst
heißt,
natürlich.
Also wenn ich jetzt irgendwie in 4 Coins spare, einmal die Woche, dann zählst du 4 oder zählst du dann sogar 16?
Nee, dann zähle ich 4. Nee, das sind ja die Ausführungen. Nee, das, was ich genannt habe, sind schon die angelegten Sparpläne sozusagen. Ja. Aber ja, dann, also der Trend ist ganz, ganz klar, dass dieser Cost-Average-Effekt mitgenommen wird und wenn man auch schaut, die langfristige Entwicklung im Kryptomarkt, die kann ja keiner vorhersagen. Aber von Anfang in Bitcoin bis jetzt ist halt ein Langfristtrend nach oben. Ob der hält, das weiß ich nicht. Ich sage jetzt auch nicht, das wird unendlich so weitergehen, will ich gar nicht sagen. Aber Sparpläne von Anfang an 2009 bis jetzt hätten durchaus Sinn gemacht, wenn man das historisch anschaut.
Ja. Ich habe ja gerade letztes Wochenende festgestellt, dass ich mal irgendwann mir ein Fahrrad gekauft habe von meinem ersten Bitcoin. Ich wollte damals ein Carbonrad kaufen, das kostete damals 3.000 Euro. Und dann habe ich genau diesen einen Euro, diesen einen Bitcoin, der ungefähr, glaube ich, damals bei 3.200 lag, verkauft und habe jetzt eine schwarze Perle im Keller stehen auf meiner Rolle.
Ich hab das Bild gesehen, du hattest das ja gepostet, ich fand das richtig toll. Also dieses Fahrrad solltest du absolut nie hergeben. Also so
nee, in der Tat.
Mit der Geschichte auch rundherum. Aber ich glaube, auch andere haben schon mit Bitcoin Dinge bezahlt. Ich habe ja im Umfeld auch viele Leute, die sehr, sehr viel im Krypto- und Bitcoin-Bereich unterwegs sind. Und ich glaube, gerade in der Vergangenheit haben sie doch das eine oder andere Mal Sachen in Bitcoin bezahlt. Aber bei vielen ist auch die Denkweise eine ganz andere. Also die denken ja gar nicht im Umrechnungskurs, sondern die denken dann halt einfach, nee, das ist, also vielleicht jetzt natürlich anders bei einem Kurs von um die 90.000. Aber ja, es kommt ja immer darauf an, wie viele von den Bitcoins du gerade verfügbar hast. Ne?
Ja, absolut. Uli, bevor wir, wie gesagt, gleich ein bisschen auf die Zahlen gucken und vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr Geld verdient, ist ja, glaube ich, auch ganz interessant, wobei das ja bei Börsen in der Regel relativ klar ist, würde ich ganz gerne, wenn du erlaubst, ein kurzes Spiel mit dir spielen und danach steigen wir da wieder mehr in euch ein, aber das ist eigentlich immer ganz lustig und wenn du erlaubst, ist es ein sehr einfaches Spiel und du hast eigentlich immer nur die Aufgabe, ein Wort zu sagen. Ich sag dir mal die Trainingsfrage, Hund oder Katze?
Wäre ich bei Hund.
Cash oder Karte?
Karte.
Angestellter oder Entrepreneur?
Entrepreneur, definitiv.
Konzern oder Startup?
Schwierig. Innovativer Konzern, aber tendenziell eher Startup, ja.
Planen oder machen?
Machen.
Slack oder Jira?
Slack.
BaFin oder SCC?
BaFin.
EZB oder FED?
Bundesbank.
Hufeld oder Branson?
Schwierig. Kann ich mir nichts vor.
Lindner oder Scholz?
Lindner.
Altmaier oder Habeck?
Altmaier.
Scholz oder Merz, ist damit auch klar.
Ja.
Giro oder Debit?
Debit.
Debit oder Credit?
Debit.
Bar bezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
Ich hab nie Bargeld.
Also, nächstes Taxi. Trinkgeld nur über Karte oder kein Trinkgeld?
Jetzt widerspreche ich mir. Trinkgeld versuche ich immer Cash.
Tap oder Swipe?
Tap.
iOS oder Android?
iOS.
Apple Pay oder Karte?
Apple Pay.
PayPal oder Überweisung?
PayPal.
Sparen oder Anlegen?
Anlegen.
ETF oder aktiv?
Mittlerweile ETF.
Aktiv oder Alternative?
Aktiv.
Fonds oder Aktie?
Eher Aktie.
Aktie oder Krypto?
Krypto.
Bitcoin oder Altcoin?
Bitcoin.
Kunst oder NFT?
NFT.
HODL oder Zocken?
HODL.
VC oder Kredit?
VC.
Stuttgart oder Berlin?
Dann Stuttgart.
Stuttgart oder London?
London.
Europa oder USA?
Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Sparkasse / Volksbank.
Direct Broker oder Neobroker?
Neobroker.
Vergleich oder Berater?
Vergleich.
Skadable oder Trade Republic?
Beide gut.
Thelen oder Klöckner?
Kein Kommentar.
Rad oder Auto?
Auto.
Rad oder Bahn?
Bahn.
Vorne links oder hinten rechts?
Vorne links.
Tesla oder Mercedes?
Sorry, Mercedes.
Mercedes oder Audi?
Sorry, Mercedes.
Handelsblatt oder BTC Echo?
Wieder schwierig. Also BTC Echo würde ich tatsächlich für meinen Bereich eher sagen.
Gar kein Geld oder strategischer Investor?
Strategischer Investor.
Wein oder Bier?
Bier.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hafer oder Kuh?
Hafer.
Kuh oder Soja?
Kuh.
Papier oder iPad?
Papier.
WhatsApp oder SMS?
WhatsApp.
E-Mail oder SMS? Text oder Sprachnachricht?
Leider Text.
Microsoft Office oder Google Office?
Google.
Stablecoin oder CBDC?
Stable.
Ja. Danke dir. Viele Fragen. Lass mal ein bisschen was über euch und eure Zahlen hören sozusagen. Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, knapp 900.000 Wallets würde ich mal sagen oder Kunden da drauf. Du hast über die Sparpläne gesprochen. Wie ist denn so die Verteilung auch so zwischen Krypto und jetzt Aktien und ETF? Und dann vielleicht auch so ein bisschen, womit verdient ihr eigentlich Geld bei den ganzen Dingen?
Ja, also zur ersten Frage, Hauptfokus, warum die Kunden zu uns kommen, ist in Kryptowährung zu investieren. Deswegen ist da auch umsatzseitig natürlich der große Fokus drauf. Und das spiegelt sich in den Umsatzzahlen auch so wieder, dass eben das Hauptgeschäft aus Krypto Umsätzen generiert wird. Wie verdienen wir Geld? Super transparent. Bei uns hast du keine Gebühren. Du hast keine versteckten Gebühren vor allen Dingen. Ich glaube, wir sind, weiß nicht ob global, aber zumindest europaweit der einzige Krypto-Broker, bei dem du Kryptowährungen kaufen kannst und die dir aufs eigene Wallet schickst und wir sogar die Gas-Fees für dich übernehmen. Ob das langfristig insbesondere jetzt auch mit der Regulatorik so aufrechterhalten werden kann, muss man schauen. Ich meine, wir haben mit der Transfer of Fund Regulation, sorry, dass ich jetzt in die regulatorische Ecke abbiege,
alles gut,
einfach einen enorm gesteigerten Aufwand mit diesen Auszahlungen. Und der Kunde selber wird es auch spüren, der wird auch mehr bringen müssen, mehr Informationen liefern müssen aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Transfer Fund Regulation. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass wir eine Gebühr nicht haben und quasi über den Spread, über den Unterschied zwischen An- und Verkaufspreisen Geld verdienen. Und der ist bei uns fix auf 125 Basispunkte über alle Kryptowährungen hinweggesetzt. Ja. Das ist bei anderen Anbietern anders und vielleicht auch, wenn man da als Investor draufschaut, muss man auch mal auf die Transparenz gucken. Also, dass nicht viel geworben wird vorne mit günstigen Konditionen und dann hintenrum über Extremaufschläge in den Spreads dann abkassiert wird. Also bei uns ist es wirklich so, das ist die Haupteinnahmequelle. Mittlerweile aber auch das Staking. Das ist was die Kunden extrem nachgefolgt haben. Wir haben das Angebot gebaut und haben da sehr, sehr, sehr krasse Adaptionsraten, dass die Kunden eben jetzt anfangen, ihre ihre Ether, die sie bei uns haben, auch zu staken oder auch zu uns transferieren, um sie dann staken zu können, weil sie eben einen sicheren Partner haben wollen, mit dem sie das
Und dann machen. Bekommst du einen Teil der Rewards, ja?
Genau, also einen Teil der Rewards, der wird dann für uns behalten. Und das ist eine branchenübliche Größe.
Und sag mal, da gab es einen kurzen Aufschrei, als ihr das Thema gemacht habt, damals zum Thema AGB-Änderungen und dergleichen. Hat sich das einigermaßen gelegt? Und vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, warum ihr das damals so gemacht habt.
Ja, total. Also, dass wir das so gemacht haben, war einfach, weil wir es transparent machen wollten. Und ich finde es auch wieder interessant, wenn du andere Anbieter nimmst und ich will überhaupt nicht über andere Anbieter und Wettbewerber sprechen, aber da ist es seit Jahren einfach schon so festgelegt, die staken die Coins ihrer Kunden, ob die Kunden das wollen oder nicht. Da gibt es dann auch keinen Aufschrei. Der Aufschrei, der bei uns war, weil wir aktiv die Kunden darauf hingewiesen haben, hey, wir wollen für euch eine Staking-Infrastruktur aufbauen. Das bedeutet aber auch, dass wir die finanzieren müssen und das bedeutet, dass wir die Assets, die da liegen, im ersten Schritt dann, bis wir euch das Angebot unterbreiten können, im Staking dann nutzen, um sozusagen A, die Infrastruktur aufzubauen und das Ganze auch zu finanzieren. Also ich muss das ja auch irgendwie hinstellen. Ja. Und ich habe jetzt gerade vorher die Versicherung, die so kein anderer hat, angesprochen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. So, ich möchte ein sicheres Produkt hinstellen. Ich möchte es aber auch gleichzeitig irgendwie finanzierbar hinstellen. Also haben wir den Kunden gesagt, bitte, wenn du mitmachen möchtest beim Staking, dann akzeptiere die entsprechenden AGBs und dann willigst du aber auch ein, dass wir zumindest mal, bis wir dir das Angebot zur Verfügung stellen, die Rewards dann nutzen, um die Infrastruktur aufzubauen. Und so haben wir das gemacht. Wir haben das sehr klar und transparent kommuniziert, auch wenn uns das vorgeworfen wurde, dass wir das nicht gemacht hätten. Ich würde behaupten, vielleicht hätten wir an der einen oder anderen Stelle das dick geschickter oder anders spielen können oder vielleicht haben wir es auch nicht glasklar kommuniziert. Im Detail ist es aber, glaube ich, also wenn man sich die Sachen durchgelesen hat, dann hat man verstanden, was wir machen wollen und man hat auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, da mache ich nicht mit, das möchte ich nicht. Nochmal an der Stelle, ich will mich jetzt nicht in die Opferrolle stellen, aber wir haben es halt transparent gemacht. Andere tun das nicht und staken trotzdem die Coins der Kunden.
Okay, also das heißt, was ihr getan habt, ihr habt einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber staken konnte, die Coins der Kunden benutzt, um sozusagen die Rewards zu nutzen, um die Infrastruktur zu bauen. Ja, das war einfach das, was ihr getan habt.
Genau.
Also die... Ja,
mit
konnte ich widersprechen? Genau, also konnte ich sagen, meine nicht?
Doch, du konntest das, doch, kannst du. Kannst du auch okay. Immer noch. Musst okay. Musst du nicht machen.
Ja. Okay. Also einfach nur, also ich habe es nur damals mitbekommen, ne? Also ich habe auch die AGB-Änderung, ich bin auch Kunde bei euch, also ich bin eins von diesen knapp 900.000 und ich bin auch einer von diesen Sparplänen oder von mehreren Sparplänen, also ich bin doppelt oder drei- oder vierfach bei euch drin, jeweils in den Sparplänen. Ja. Okay, also das habe ich damals auch gesehen, aber ich hatte dann irgendwie auch ein bisschen was gesehen, ich weiß gar nicht wo, ja. Wahrscheinlich auf LinkedIn oder so.
Ja.
Danke ja. für die Erklärung.
Aber wenn du, ich meine, du hast jetzt, also du hast jetzt auch gefragt, so wie werden noch Umsätze weitergemacht? Also das ist natürlich der Teil, der Retail-Teil, der Bison-Teil, der Art-Teil. Was wir aber auch seit zwei Jahren aufgebaut haben unter dem Label der Börse Stuttgart Digital, ist das institutionelle Geschäft. Das heißt, die Verwahrlösung, die wir für uns nutzen, die bieten wir Dritten an. Die Trading-Lösung, die wir für uns nutzen, bieten wir Dritten an. Wir sind ein Infrastrukturanbieter geworden und das ist tatsächlich mittlerweile ein recht großer Teil. Der läuft dann nicht unter dem Label Bison, sondern unter dem Label Börse Stuttgart Digital, wo wir die komplette Krypto-Handels- und Verwahrinfrastruktur anderen anbieten, die eben ihren Privatkunden oder ihren Businesskunden Zugang zu Kryptowährung anbieten wollen. Also
das heißt, das Thema White Labeling, wenn du so willst, ja?
Ja, also genau. Im Prinzip Infrastruktur für Dritte anbieten, ohne dass wir da im Vordergrund stehen. Ein sehr prominentes Beispiel ist im Volksbankenbereich. Ich meine, die DZ Bank hat das Announcement ja rausgegeben. Die DZ Bank möchte für alle Volksbanken in Deutschland die Möglichkeit anbieten, Kryptowährungen in also dass jede Volksbank sozusagen Kryptowährung in ihrem Online-Banking mit anbieten kann, wird von der DZ-Bank hingestellt. Der Partner im Hintergrund, der dann die Kryptoseite betreut, das sind wir.
Okay. Und ganz, ganz blöde Frage, und ich kenne das ja so ein bisschen auch. Auf der einen Seite B2C, ne, haben wir gerade lange, lange drüber gesprochen, jetzt B2B.
Ja.
Ist es manchmal schwer in der Priorisierung und geht beides gleichzeitig? Du hast zwar gerade gesagt, das eine ist die Bison, das andere ist die Börse Stuttgart Digital. Ist das in Summe ein Team oder habt ihr einfach auch da teilweise Konflikte, welche Dinge ihr zuerst umsetzt? Also dass ihr sagt, okay, für Bison brauchen wir das, aber das interessiert die anderen gar nicht und dergleichen mehr, weil es ist ja immer leicht gesagt, eine Infrastruktur zu haben und die für sich selber zu benutzen und auch anderen zu bieten. Ich verstehe, dass das mit 80% funktioniert, aber mit ein paar Sachen sind ja immer individuell. Du weißt, was ich meine, ne?
Absolut. Es ist völlig richtig, der Gedanke, und es ist immer, wenn Projekte priorisieren müssten nach Business Cases und nach Größe und nach Potenzial. Aber tatsächlich kannst du dir vorstellen, wie Küche und Restaurant. Ne? Also die Küche ist hinten, die alles produziert. Ein Restaurant, das wir haben, ist eben Bison App. Da haben wir die Kunden drauf. Das institutionelle Geschäft ist aber was in Zukunft sicherlich stärker oder noch stärker wachsen wird. Und um eben nicht in diese Zielkonflikte reinzukommen, haben wir da auch ordentlich rein investiert, dass wir sagen können, okay, die institutionellen Kunden haben zu einem gewissen Prozentsatz, keine Ahnung, 10, 15, 20% immer noch mal individuelle Wünsche. Ja, es ist ja nicht, dass wir jetzt was gebaut haben. Wir, also leider haben wir kein iPhone gebaut, das wirklich jeder haben muss, sozusagen auch keine Änderungen mehr daran haben möchte, sondern die Kunde auch abnehmen. Ja, du kannst nicht sagen, nee, so oder nicht. Und dafür haben wir aber entsprechend die Leute aufgebaut, die das dann mit dem Kunde im Prozess auch machen.
Und da verdienst du aber nicht am Spread, sondern da verdienst du doch wahrscheinlich an der Software, oder wie ist da euer Businessmodell?
Das ist anders aufgesetzt. Also da hast du verschiedene Komponenten eben mit drin. Das hängt dann auch wiederum vom Kunde zu Kunde, hängt das damit zusammen, was der Kunde haben möchte. Möchte er nur die Verwahrung haben? Da bist du eher auf so einer Asset-under Management-Fee für die Infrastruktur. Oder er möchte eben nur Trading haben, oder er möchte ein kombiniertes Paket haben, und dann fängst du halt an, Bundles zusammen zu führen, entweder Basispunkte im Trading, Asset Under Management, oder aber halt auch gewisse Software- und Infrastrukturkomponenten, die dann eben per monatlicher Zahlung zu leisten sind. Ja.
Sind AUM generell für euch eine wichtige Kennzahl, oder sagst du einfach die Trades, weil du am Spread verdienst, ist das Relevante?
Doch, also AUM ist durchaus eine relevante Kennzahl, weil wir natürlich auch einen Shift haben wollen von Revenues aus purem Trading zu Reoccurring Revenues, also die nicht von Marktgegebenheiten permanent abhängig sind. Und deswegen ist das schon eine sehr relevante Größe, weil du AUMs, es ist eine relevante Größe, weil es einen Kostenfaktor für uns darstellt. Wir müssen die Sicherheit von AUMs gewährleisten.
Auf der Verwahrungsseite?
Auf der Custody-Seite. Aber auch wenn wir jetzt AUMs auf der Fiat-Seite haben, ich meine, da zahlen wir dann einfach mehr dafür, ja. Und deswegen, ja, ist AUM für uns schon ein extrem wichtiger Faktor, jetzt gerade auch um Revenue in Zukunft vom Revenue her zu stiften. Von jetzt ist der Krypto-Bullenmarkt da, du gehörst zu den erfolgreichsten Firmen global, weil du im Krypto-Umfeld tätig bist, dann kommt wieder der Bärenmarkt, gehörst du zu den absoluten Lootern sozusagen. Also das shiftest du eigentlich auch ganz gut, und wir haben es mittlerweile hinbekommen. Also wir sind bei fast 25-30% von uns Bearing eben sind und nicht weltbasiert.
Okay. Und du hast gerade so ein bisschen gesagt, du zahlst natürlich auch für bestimmte Dinge, also auf der Fiat-Seite, auf der Custody-Seite, Vielleicht magst du ganz kurz noch sagen, was macht ihr eigentlich selber und wo nutzt ihr andere? Also wahrscheinlich wirst du KYC nicht selber machen, wahrscheinlich wirst du das Konto nicht selber machen, wahrscheinlich wirst du irgendwo für Custody auch eine Software nutzen. Kannst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was zum Setup sagen?
Genau, also die ganzen Core-Prozesse, die wirklich mit Handel und Verwahrung zu tun haben, das machen wir alles selber. Und gerade, wie du sagst, Kunden-Onboardings, wir haben jetzt kein eigenes KYC-Team, das sozusagen per Video-Ident oder per EID-Software, die wir selber nicht entwickelt haben, sondern das kaufen wir uns einfach zu. Genau das Gleiche ist es beim Umgang mit Fiat-Geldern. Hier arbeiten wir mit Partnerbanken zusammen und stieben dann die Fiat-Streams entsprechend über Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau.
Mhm. Ja. Du guckst gerade ein bisschen nervös nach Berlin.
Ja, ich bin. Also in der Presse wird immer sehr viel eben diskutiert. Ich bin da relativ entspannt.
Okay, alles klar. Uli, wenn wir so Richtung Ende kommen, also wir haben verstanden, ihr macht eine ganze Menge Sachen. Wir hatten den Fokus heute auf dem Thema Bison. Bison erfolgreich seit 2017, hast du gesagt, da mittlerweile rund 900.000 Kunden und wahrscheinlich ist es eher keine Gerade, sondern wahrscheinlich geht es irgendwie auch immer weiter nach oben, macht das irgendwie über das Thema Direktgeschäft. Parallel verkauft ihr eure Küche mittlerweile oder vermietet ihr eure Küche auch an Dritte, damit die selber halt ein Restaurant betreiben können. Auch verstanden. Damit habt ihr halt andere Art von Revenue Streams, nämlich nicht nur Spreads aus den Trades, sondern vor allen Dingen halt Recurring Revenues, die wahrscheinlich auch aus dem Insti-Geschäft kommen, irgendwie auch realisiert. Wir haben darüber gesprochen, dass die Börse Stuttgart nicht nur in Baden-Württemberg unterwegs ist, sondern durchaus eine internationale Gruppe ist. Und du hast auch gerade gesagt, dass ihr eine ganze Menge auch an Zukäufen als Gruppe getätigt habt, auch im Ausland und da auch unterwegs seid. Trotzdem nochmal einmal die Frage, seid ihr als aus der Region kommender, momentan aber glaube ich sehr nationaler Player, relevant genug in dem ganzen Krypto-Game, wo eine ganze Menge Player international unterwegs sind?
Ja, also ich kann jetzt natürlich keine Details über aktuelle Geschäftsentwicklung verschiedener Länder droppen, aber ich kann dir sagen, dass wir mittlerweile eher, also wir haben auch ein komplettes Sales-Team, das international aufgestellt ist. Unser Chief Revenue Officer ist in Madrid. Unsere Executive Directorin für International Sales ist in der Schweiz. Wenn du es von der prozentualen Verteilung her siehst, wo wir gerade Kundenakquise machen, insbesondere auf der Insti-Seite, dann würde ich behaupten, dass wir bei 60-70% Europa und 30% Deutschland sind.
Mhm. Okay. Also, weil auch und eure Infrastruktur wurscht ist, wo die Partner sind, oder?
Zum einen mal, weil die Infrastruktur ist, zum anderen mal aber, weil wir halt schon heute Mika-konform alles aufgesetzt haben. Das heißt, wir warten sehnsüchtig auf den Deutschen Bundestag, der das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz verabschieden muss.
Würde er nicht mehr tun in dieser Legislatur?
Ja, wird. Warten wir es noch ab. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Ich bin ja auch Sachverständiger da im Finanzausschuss und habe anderen Sachverständigen. Ich meine, man kann nur vermehrt darauf hinweisen, was tatsächlich nachteilig für Deutschland und für Deutschland ansässige Anbieter passiert. Wenn wir das nicht tun, entweder die nehmen es halt ernst oder es wird halt dann zeitnah irgendwie nach der Vertrauensfrage gemacht, aber ich habe die Hoffnung noch nicht hundertprozentig aufgegeben.
Ist doch gut. Also hoffen wir wirklich mal da drauf. Und also keine Frage.
Zu der Frage, ne, bieten unter der Mieterlizenz konforme Dienstleistungen ganz Europa an. Du hast ja wie bei der MiFID dann einfach übers Passporting kannst du deine ganze, nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Lizenzen. Also wenn du Custody in Italien, in Spanien, in Frankreich haben möchte, dann kannst du das auch von uns haben. Der Lizenz, die Lizenz ist ja passportfähig in alle anderen europäischen Länder rein.
Und ist das schwierig für so einen Konzern oder für so eine Gruppe, hast du es ja, glaube ich, vorhin genannt, dass ihr plötzlich auch in so ein Software-Game einsteigt? Oder ist das gar nicht so schwierig für die Börse Stuttgart, dieser auch ein bisschen kulturelle Wandel?
Ich meine, wir kommen schon sehr stark aus dieser Tech-Ecke auch. Und die ganzen Produkte, die wir aufgebaut haben, sind eigentlich von der Architektur und von der Infrastruktur so aufgebaut, dass du modular eigentlich... Du brauchst ja nur einen relevanten Lizenzpartner, der eben die Finanzdienstleistungslizenz hat. Dahinter ist ja wirklich nur Technik. Also ich kann eigentlich modular immer die Lizenzhalter austauschen und das Ganze auch aufgebaut.
Ja, Lizenz, das heißt, und Kanal, ne? Also sozusagen die Vertriebspartner, ja. Ne? Das ist ja sozusagen das, was zur Lizenz dann hinzukommt, um Business zu machen.
Absolut. Und das ist halt eher von der Infrastrukturseite sind wir eher so ein Tech-Provider als Küche, Restaurant-Beispiel ist eigentlich ganz gut. Und Küche, die kann ich sogar noch mobil transportieren, ja, und kann die in jeder Stadt, in jedem Land aufstellen, wo ich möchte.
Alles klar, dann sehe ich dich demnächst sozusagen in so einer silbernen Rakete durch die Gegend fahren, wo du dann sozusagen die Küche dabei hast und die Leute dann vorne sozusagen das Restaurant oder einfach bei dir kaufen können. Uli, was hast du noch, was du den Leuten oder was wir vergessen haben? Also ich glaube, wir haben relativ viel jetzt über euch erfahren. Vielen Dank auch für die Offenheit bei den ganzen Fragen. Was haben wir vergessen oder was möchtest du gerne noch mitgeben?
Was würde ich sagen, wenn Leute, die noch nicht in Krypto sind, sich interessieren für den Einstieg in Kryptowährungen, sollten sie sich anschauen, mit welchem Partner sie das tun. Ich glaube, es gibt sehr viele Angebote da draußen. Es gibt in Europa regulierte Angebote, die, glaube ich, alle gut und seriöse sind. In Deutschland, aus Deutschland kommen, gibt es auch einen guten, das sind wir. Gibt aber natürlich auch noch andere, die auch seriöse und gut sind. Ich glaube, eine Sache, die der Kunde überlegt, ist, was ich wirklich von dem Partner haben und was sollte er in 20 Jahren noch da sein, oder möchte ich die 5000ste Bitcoin handeln? Und das ist einfach eine Überlegung, die man da treffen muss. Und ansonsten würde ich sagen, was ich noch mitgeben möchte, ist, dass dieser Crypto- und Digital Asset Space ein wahnsinnig spannender und schnell wachsender ist. Mit dem, was wir gerade in den USA sehen und Trump, wie der den Markt befeuert und wenn der wirklich die Bitcoin-Reserve fürs Land einführt, dann ist das was, wo sich wirklich sehr viel Institutionelle auch damit beschäftigen. Wenn sich Institutionelle beschäftigen, können sich auch Retailer damit beschäftigen, ob das aus dem Portfolio-Gedanke der Diversifikation vielleicht spannend sein kann. Aber gleichzeitig würde ich auch den Hinweis geben, dass es eine hochriskante Asset-Klasse ist und man da schon genau drauf schauen sollte, bevor man das tut.
Da hast du völlig recht. Uli, das heißt also, wenn jemand euch benutzen möchte, dann lädt er einfach die App Bison im App Store runter. Wahrscheinlich irgendwie Android, genau. iOS und wie auch immer.
App Store, Webversion, Android, iOS, alles da in dem Play Store, im App Store oder auch die Webversion. Und dann kann er da loslegen im Kryptobereich. Und wie gesagt, ist nicht eine Regionalbörse.
Und die Instis rufen dich an.
Europäischer Partner.
Bitte? Und die Instis rufen dich an.
Die Instis, die kommen automatisch entweder bei mir oder bei unserem internationalen Sales-Team raus und werden dann auch von uns bedient.
Alles klar. Und ich danke dir für die gute Stunde, die wir jetzt gerade hatten und wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke für die vielen, vielen Antworten.
Danke, André. Danke für die Zeit und für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.